Mit Worten aus dem 27. Psalm. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde werden sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Amen. Lauert von Feinden, Daniel 6, 1 bis 10. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er 3 Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, was gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, so dass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer: Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König, allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Thema dieses 6. Kapitels ist Christenpolitik. Erstaunlich, Daniel dient in Babel. Er bleibt in diesem Dienst. Im Fürdienst für Babel, auch unter den neuen Herren. Er zieht sich nicht zurück. Doch, das zeigt dieses Kapitel, obwohl er sich mit seiner ganzen Person hineingibt, er ist und bleibt ein Fremdkörper. Macht über viele, ist unsere erste Linie. Belauert von den vielen, das zweite. Und gehorsam dem einen das dritte. Macht über viele. Nach dem Fall Belsazars, des Babelreiches, der babylonischen Herrschaft, nun unter den Persern, wird eine Neuordnung des Reiches vollzogen. Es ist ja auch größer geworden, Medien und Persien, das alles ist nun dabei. Die Neuordnung heißt zunächst einmal die Spitze. Ist neu. Ein neuer Mann ganz oben. Darius. Denn eine räumliche Neuordnung, 120 Bezirke, das ist wohl deswegen gemacht, damit die alten Grenzen verschoben werden, damit alte Verbindungen nicht bestehen bleiben, muss das alles auch örtlich ganz neu geordnet werden. Und drittens, es werden neue Unterstatthalter eingesetzt. Die alten Kräfte werden weggefegt. Doch im tiefsten die Babelordnung bleibt. Was so neu aussieht, ist gar nicht so neu. Ist die alte Babelordnung. So ist es in dieser Welt, so geht es in Babel zu. Es ist im Grund immer wieder das Alte. Auch wenn man Personen auswechselt. Es sind immer wieder die alten Entwicklungen, weil es Menschen sind mit dem alten Herzen. Das kann gar nicht gut gehen. Die Babelordnung versucht immer, die Strukturen zu ändern, die Verhältnisse. Sie erwartet das große Heil von den Verhältnissen. Und dort liegt es doch gar nicht. Es liegt an den Personen, an den Menschen. Am bösen Herzen, solange das Herz nicht umdenkt, neu wird, solange kann man neue Ordnungen schaffen, wie man will. Sie werden über kurz oder lang sofort wieder ins Böse hineingehen, weil der Mensch böse ist. Wir beobachten das heute in den Ländern der GUS. Das ist eigentlich, ich sage es immer so, es ist egal. Ob die nun unter kommunistischen Strukturen leben oder ob da andere kapitalistische jetzt Platz greifen, ist eigentlich völlig egal. Es gleitet immer wieder zum Bösen, weil es an den äußeren Ordnungen nicht liegt. Das Einzige, was uns das sympathischer macht, diese Umwälzung in den Ländern des Ostens, ist, dass nun mehr Freiheit zur Verkündigung des Evangeliums da ist. Das ist ein großes Geschenk. Die Bibel beurteilt die weltlichen Ordnungen nach einem Maßstab. Wie viel Raum ist für die Verkündigung des Evangeliums da? Das ist der biblische Maßstab. Römer 13, die Obrigkeit von Gott eingesetzt, um die Guten zu schützen und die Bösen zurückzudämmen. Um diesen Maßstab geht es. Der Apostel schreibt, betet für die Obrigkeit, die Könige, dass ihr ein geruhsames und stilles Leben führen mögt. Wie weit ist Raum für die Jesusgemeinde? Aber sonst, alle Ordnungen, alle Auswechslungen sind im tiefsten Flickwerk. Es liegt nicht an den Verhältnissen. Daran liegt es nicht. Es liegt an den Menschen. Die Babelordnung, die Weltordnung, Babel steht ja immer grundsätzlich für diese Welt. Babelordnung ist immer eine Über- und Unterordnung. So wird Babel regiert. Das ist die Babelordnung in all ihren Ausprägungen. Und da leben wir eigentlich alle in vielfachen Formen der Babelordnung. Angefangen von dem, dass wir Regierungen über uns haben, bis hin zu dem, dass es einen Chef gibt in der Firma, einen Meister, alles über- und untergeordnet, bis hin in die Familie, die Eltern natürlich übergeordnet. Das gehört alles zur Babelordnung. Das muss nicht schlecht sein, aber kann sehr schnell missbraucht werden. Die Ordnung im Gottesreich ist ganz anders. Hier ist weder Mann noch Frau, hier ist weder Knecht noch Freier. Wir sind alle einer in Christus. Oder Jesus sagt einmal, ihr alle seid Brüder, einer aber ist euer Meister. Haupt und Glieder. Dabei ist Haupt nicht Überordnung, sondern Einordnung. Das Ziel des Gottesreiches ist ja, wir werden dem Haupt gleich sein. In der Ordnung des Reiches Gottes, und jetzt sage ich in der Ordnung der Kirche, in dem Geschenk der Gemeinde, sind wir Brüder und Schwestern. Da ist nicht einer über dem anderen, sondern im Gegenteil. Einer halte den anderen höher als sich selbst. Die Babelordnung wird durch Gewalt und Machtanwendung durchgehalten.
die Reichsgottesordnung durch die Liebe. Durch die Liebe. Es ist ein Unterschied, wenn ich, sag mal, am kleinsten Ordnung sage in einer Ehe, wenn da Über- und Unterordnung ist. Wie oft gibt es zum Beispiel in einer Ehe Probleme, der Mann hat das Geld und sie muss sich unterordnen. Er teilt es zu. Und egal, ob sie damit auskommt, sie kriegt das Geld zugeteilt. Das ist auch, ich sage das in vielen Traugesprächen, das sind Konfliktpunkte, die man vorher miteinander bedenkt. In welcher Ordnung wollen wir miteinander umgehen? Wenn diese Ordnung in der Ehe durch die geistliche Liebe mitgeprägt ist, gibt es auch im Geld kein Problem. Gibt es kein Problem. Aber wo die fehlt, wo eine Machtstruktur ist, da gibt es sofort Probleme. Er setzte sie über sie, noch über diese 120 Statthalter. Die Babelordnung muss ganz durchgezogen werden. Sie müssen drüber gesetzt werden, noch einmal drei obere, weil Kontrolle ist nötig. Ist nötig. In der Babelordnung, da fügt man sich nicht ein aus Liebe zum König Darius. Sondern die Babelordnung, das heißt, jeder will möglichst viel für sich herausholen. Und deshalb ist Kontrolle nötig. Werden noch einmal drei eingesetzt. Es ist auch immer dieser Trieb, da mehr Macht zu bekommen. Deshalb müssen sie im Zaum gehalten werden. Und die drei Obersten, die werden praktisch dadurch geködert. Durch Macht ergeben dem König. Einer dieser drei, eingeordnet in die Babelordnung, er lässt sich einbeziehen, ist Daniel. Ab diesem Kapitel, Kapitel 6, heißt er nur noch Daniel. Wird er nur noch so genannt, der alte Name Belshazzar, der Götzenname Babels ist weg. Sein ganz großes Geschenk, Daniel kann jetzt wieder er selber sein. Im Übrigen ist Daniel zu dieser Zeit 80 Jahre alt. Denkt einmal, 80 Jahre alt. Er hat schon 60 Jahre lang Babel gedient. Und jetzt tritt er noch einmal in den Dienst der Perser. Mit 80 Jahren. Lässt er sich noch einmal in die Pflicht nehmen. Warum? Ich habe es in Klammern geschrieben, Israel ist noch in Babel. Sie sind noch in der Gefangenschaft. Er ist nicht lange in diesem Amte. Er tritt bald zurück, aber erst als die Aufgabe erledigt ist, als Kyros Israel ziehen lässt. Das ist 3 Jahre später. Warum nimmt Daniel dieses politische Amt an? Für Israel. Für Israel. Vorher hat er ja alle Staatsämter abgelehnt, als ihn der König Nebukadnezar damals einsetzen wollte. Als politischen Staatsmann hat er ja gesagt, lass das lieber Sadrach, Mesach und Abednego tun. Ich möchte im Umkreis derer sein, die die Priesterschaft beaufsichtigen. Das ist mein Feld. Jetzt übernimmt er ein Staatsamt, um der Rückkehr Israels den Weg zu bahnen. Mit 80 Jahren. Es war ein überragender Geist in ihm. So nennen die Heiden den Heiligen Geist. Die merken das. Die merken das. Eigentlich heißt dieses hebräische Wort ganz wörtlich ein nicht gewöhnlicher. Die haben gemerkt, der Daniel ist völlig anders. Ist völlig anders. Es zeigt sich ja nachher gleich, sie können keinerlei Vergehen finden. Darum der Plan des Darius, er will den Daniel sogar zu seinem Stellvertreter machen, Vizekönig. Merkt ihr die Linie? Josef ist eigentlich fast dieselbe Linie. Daniel wird als Gefangener weggeführt und steigt auf bis zum dritten Mann im Reich. Josef wird als Sklave nach Ägypten geführt und steigt auf bis zum zweiten Mann im Reich. Warum? Israel kommt. wie Gott das vorbereitet. Der Josef kommt als Sklave nach Ägypten und erhält alle politische Verantwortung, um Israels Wohl zu sichern. Der Daniel wird als 16-Jähriger verschleppt nach Babel, um Israels Wohl zu sichern. So sorgt Gott vor. Josefs Aufgabe ist erst erledigt, als die ganze Sippe des Jakob in Goshen lebt, gerettet vom Hungertod und nun die Möglichkeit hat, nicht in der Wüste, sondern im fruchtbarsten Teil des Vorderen Orients zum Volk heranzuwachsen. Dann ist Josefs Aufgabe erledigt. Und Daniels Aufgabe ist erledigt, als Israel zurückkehren darf. Israel ist mein Augapfel, sagt deshalb Sacharja. Für das sorgt Gott zuerst und dann fällt auch für die Völker der Welt viel ab. Das gilt auch neutestamentlich. Israel ist der Baum und die Völker, wir sind eingepflanzte Zweige. Wer Israel abhaut, haut sich selber die Wurzel ab. Und das wird immer deutlicher werden. Die Fürsorge Gottes für Israel in der letzten Babelzeit. Und den Völkern wird es gut gehen, die Israel Glück wünschen. Wünschet Israel Glück. Und das ist unser Heil. Das ist eine durchgehende biblische Linie. Das Heil der Völker. Das Heil der neutestamentlichen Gemeinde hängt davon ab, wie sie zu Israel stehen. Dass wir ganz aufmerksam werden, was in unserem Land wieder beginnt. Belauert von den vielen. Das ist klar. Daniel ist auch nach 60 Jahren in Babel kein Einheimischer geworden. Er ist und bleibt ein Fremdling, nur wegen dem einen, weil er Jahwe anbetet, weil er Gott die Treue hält. Und jetzt werden die anderen neidisch. Sie wollen das verhindern, dass er der zweite Mann wird. Jetzt schließen sie ein Bündnis, so unterschiedlich sonst ihre Interessen sind. Wenn es darum geht, gegen die Gottesleute anzutreten, dann werden sie alle einig. Alle gegen den einen. So heißt es bei Jesus, auf den Tag wurden Pilatus und Herodes Freunde, wenn es gegen Jesus geht. Da sind sie sich alle einig. Wenn es gegen Israel geht, dann kann der Antichrist, der Böse, noch einmal alle Völker der Erde einigen. Offenbarung 20, 7, fortfolgende Harmagedon. Nach dem tausendjährigen Reich, wo sie alle die Wohltaten Gottes hautnah erlebt haben, gelingt es dem Bösen an dieser einen einzigen Stelle gegen Israel. Da werden wieder alle einig. Und das heißt ja im tiefsten gegen Gott. Und sie finden nichts. Sie sind zwar alle einig und sie trachteten danach, sie suchten eifrigst, heißt das Hebräisch, an Daniel etwas zu finden, was gegen das Königreich gerichtet wäre, was irgendwie die Regel verletzt, die Gebote. Aber er ist treu. Wir kennen das Wort, das hier steht. Da steht nämlich Daniel, Amen. Amen ist die wörtlichste Übersetzung. Stütze dauerhaft fest. Wenn wir also unser Gebet schließen mit Amen, Luther erklärt uns das ja wunderbar. Ja, ja, es soll also geschehen. Das ist dauerhaft, das ist fest, das ist die Stütze. Daniel ist treu, auf ihn kann man sich verlassen. Er ist nicht auf irgendeinen eigenen Vorteil bedacht, weder materiell noch politisch. Er will nichts für sich. Das macht die Gottesleute unangreifbar, wo sich das in unserem Leben immer mehr entfaltet. Ich will nichts für mich. Ich will alles für dich. Ich habe schon oft öfters gesagt, die Grundwurzel der Sünde, Sünde kann man so benennen, jeder ist sich selbst der Nächste. Wenn diese Bewegung aufhört, wenn ich mir nicht mehr selbst der Nächste bin, sondern der Nächste in meinem Blick ist, je mehr ich für den anderen da bin, umso weniger hat die Sünde Macht an mir. Das ist das Geheimnis Jesu, dass sie am Kreuz noch aussprechen müssen, als Summe seines Lebens, er hat anderen geholfen. Er hat anderen geholfen. Je mehr mich der Geist Gottes in diese Lebensbewegung hineinführt, ich brauche nichts für mich, ich will nichts für mich durchsetzen. Ich sage es einmal ganz schlicht, umso sündloser werde ich, umso unangreifbarer. Schuldig werden wir immer in diesen Zusammenhängen, wo wir auf uns aus sind. Unsere Ehre, unser Besitz, unsere Macht, unser Vorteil, unser Geld. Da kommt die Schuld. Das ist ein ungeheures Zeugnis über den Daniel. Ohne Fehler, sie fehlte nichts. Das wird sonst nur noch von Jesus gesagt. Er ward versucht, wie wir, Hebräer 4,15, doch ohne Sünde. Johannes 8,46 kann er vor den Juden sich hinstellen und sagen, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Wer kann das? Offenbarung 3,14 heißt deshalb, das sagt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Amen. Da steht wieder das Wort. Mit 1. Petrus 2,20, da kommt ja diese Ausführung, der nicht widerschalt, da er gescholten war, der nicht drohte, da er litt. Untadelig vor der Welt. Das gibt es ganz offensichtlich. Je mehr der Geist Gottes mich losmacht von mir selber, umso mehr werde ich untadelig. Diesem Zusammenhang, das muss schon was heißen, wenn der reiche Jüngling, wenn Jesus ihm sagt, halte die Gebote, und er sagt, die habe ich alle gehalten, von Jugend auf, untadelig. Und an einer Stelle ist er noch nicht los von sich selber, am Besitz. Und nun suchen sie alle die Schwachstelle des Daniel. Wo ist er dann zu packen? Und das ist ein noch besseres Zeugnis über ihn. Dass sie feststellen müssen, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Schau ich. So deutlich ist das bei diesem Mann. Das ist der einzige Punkt, wo er angreifbar ist, weil Babel ja auch unter den Persern den Götzen dient. Es heißt eigentlich ganz wörtlich, wir werden keinen Grund finden, außer dem Leben nach dem Gesetz seines Gottes. Daniel lebt in Gottes Willen. Das ist ein hervorragendes Zeugnis für ihn. Er ist untadelig nach der bürgerlichen Gerechtigkeit, weil er vor Gott gerecht ist, weil er den Gottes Willen lebt. Wir können ganz schlicht sagen, wer nach den Geboten Gottes lebt, ist auch vor den Menschen recht. Dem kann man nichts nachsagen. Tatsächlich. Die Gebote Gottes, der Wille Gottes bewahrt uns vor dem Schuldigwerden. Ist ein hohes Gut, die bürgerliche Gerechtigkeit. Das sollte, darf ich es einmal so ausdrücken, das sollte das Mindeste bei uns Christen sein. Dass man uns nach der äußeren Maßstab der Anständigkeit nichts nachsagen kann. Sollte das Mindeste sein. Es hat mich schon bewegt, obwohl sind viele Vorurteile sicher damit verbunden. Als ich kürzlich da bei einem Vereinsfest habe ich so halb mitgehört, wie einer unserer Gemeindevertreter dann gesagt hat, haben Sie es über die Kirche gehabt? Ja, es ist oft so, die sitzen sonntags eine Stunde in der Kirche und tun fromm und die Woche über sind sie wirklich wie die anderen. Das ist oft eine Ausrede, aber die Leute registrieren das sehr genau, sehr genau. Ob die Christen wirklich nach bürgerlichen Maßstäben wenigstens unangreifbar sind und stürzen sich wie die Geier dran, wenn hier Angriffspunkte sind und verwenden es, das ist das Schlimmste dabei, ein ganzes Leben lang als Entschuldigung für sich, dass sie nicht glauben. Das ist das Schlimmste dabei. Gar nicht sagen, das sind die Kirchspringer, die sind so, das ist gar nicht so schlimm, sondern dass sie sich das selber als Entschuldigung nehmen. Wir hatten eine große Verantwortung, auch und gerade in dieser äußeren bürgerlichen Gerechtigkeit. Herrlich von diesem Daniel. Über 120 hochkarätige Politiker umlauern diesen Mann und müssen ihm das Zeugnis ausstellen, tadellos. Keine Schwachstelle. Wenn wir ihn kippen wollen, dann müssen wir an seiner Frömmigkeit ansetzen. Denn er ist, das ist unsere dritte Linie, gehorsam dem einen. Sie geben nicht auf, sie greifen konsequent an, im Letzten geht ja dieser Angriff gegen Gott selbst. Und mit welcher List? Sie fassen ihren Plan, also greifen wir ihn an seiner Gottesverehrung, an seiner Frömmigkeit. Sie fangen listig zuerst den König Darius. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius lebe ewig. Das ist ganz selten in diesen Kapiteln, das heißt immer, der König lebe ewig. Und sie fügen den Namen bei, der König Darius. Dabei ist Darius nicht der oberste König. Über ihm steht ja Kyros. Der Großkönig ist Kyros, der Perser. Darius, der Meder, verwaltet das Teilreich. Aber jetzt sprechen sie ihm den Ehrentitel zu. Er ist Unterkönig. Kyros steht drüber. Sie fangen ihn in seiner Ehrsucht. Der König Darius. Das geht einem ein wie Öl. Und jetzt stilisieren sie ihn hoch zu einem Gott. Das ist ja der Hintergrund. 30 Tage lang darf ein jeder Bürger des Reiches, wenn er etwas zu bitten hat, nur den König bitten. Und keinen Gott und sonst, gar nichts sonst. Bitten, das bedeutet ja Lebensermöglichung. Sie sagen praktisch, Darius, du bist für den nächsten Monat der, der allen Menschen im Reich das Leben ermöglicht. Du bist Gott. Wie ein Gott. Dabei sind sie drängend, das heißt schon hier, da kamen die Fürsten und Statthalter eilends. In Vers 9, er soll sofort, das ist das gleiche Gespräch, soll er sofort das Gesetz erlassen. Normalerweise gab es auch in Persien und Medien, wurde ein Gesetz vorbedacht, dann formuliert, dann beraten, dann beschlossen und dann verkündigt. Ist ja bei uns auch so. Da gibt es eine erste und zweite, bei wichtigen Gesetzen sogar eine dritte Lesung. Und hier findet überhaupt keine Lesung statt, sondern es wird aus dem Stegreif formuliert und sofort mit Brief und Siegel. Jetzt sogleich. Unsere Alten haben immer gesagt, dem Teufel pressiert's. Teufel pressiert's. Er lässt keinen Raum zur Überlegung. Das ist etwas ganz Wichtiges, ein ganz wichtiges Kennzeichen des Bösen. Das Böse hat's immer eilig. Dem pressiert's, damit wir nicht zum Nachdenken kommen. Jesus hat's gar nie pressiert. Gar nie. Als die Leute kommen und rufen nach dem Speisungswunder, du sollst unser König sein, da heißt, er schickte das Volk weg. Sie sollen erst mal überlegen. Den Teufel pressiert's. Außerdem, sie lügen glatt vor dem König. Wenn sie ihm sagen, es haben die Fürsten des Königsreichs, die Württemberger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht. Einer der Wichtigsten hat nicht gedacht, der Daniel. Das ist eine glatte Lüge. Auch der Darius hat sich schon fest hineinziehen lassen. Er, der Daniel, so hoch schätzt, das wäre jetzt die einfachste Frage von allen gewesen. Was sagt denn der Daniel dazu? Dann wäre der ganze Spuk entlarvt gewesen. Und die so, sie sagen ihm, lass ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden kann, solange es mündlich nur ist. Aber wenn es schriftlich ist und gesiegelt, das kann nicht mehr verändert werden. Das war Gesetz, schon in Babel. Wir hören das noch bei dem Pilatus, was ich geschrieben habe. Das habe ich geschrieben. Das wird nicht mehr geändert. So noch wie der Jude bei unserer letzten Reise gesagt hat, das ist diese Linie. Schriftliches ist immer wichtiger wie Gesprochenes. Immer wichtiger. Darum haben wir die Bibel schriftlich. Da hat sich Gott festgelegt. Schriftlich. Wenn das königliche Siegel drauf ist, auf dieser Urkunde, wo dieses Gebot drinsteht, ist bei schwerster Strafe verboten, auch nur noch ein Komma zu verändern. So was gesiegelt ist, geschrieben ist, das bleibt. Davon kommt unser Wort, das ist wie bei Eisern, wie bei den Medern und Persern. Kann man nicht mehr verändern. Es war Grundlage ihrer Rechtsordnung. Und Darius lässt sich fangen, obwohl das rechtlich nicht in Ordnung ist, dass in gleicher Stunde das noch gesiegelt wird, er tut's. Schmeichelei und Ehre. Mit Speck fängt man Mäuse. Das sind alle, sind sie alle anfällig, selbst die Obersten noch. Wirklich anfällig. Daniel ist draußen. Er, der ganz auf Gott ausgerichtet ist, nun wird er wirklich Fremdling. Darius fragte nicht und so scheint Daniel verloren. So geht's in Babel. Der Fremdling wird ausgeschlossen. Dem Fremdling geht's an den Kragen. Mit Bedacht wählen sie auch diese Todesart. Der soll in die Löwengrube geworfen werden. Kein rechtliches Verfahren, wie es sonst in Medien in Persien üblich ist. Da könnte sich ja der Daniel noch verteidigen. Sondern in die Löwengrube. Das heißt, niemand mag sich da die Hände schmutzig machen, die Tiere sollen es tun. Das ist die unwürdigste Todesart. Der ist nicht einmal mehr eines ordentlichen Verfahrens wert. Weg mit ihm vor die Tiere. Das war eigentlich die Todesstrafe für Ketzer. Wir sehen das, wie es nachher in Rom vollzogen wurde. Die Christen warf man vor die Tiere. Nicht einmal mehr einer ordentlichen Verhandlung wert. So geht's in Babel zu. Daniel eingeordnet in die Ordnung Babels. Zum Heil Israels. Belauert in Babel. Und konsequent hinausgedrängt aus Babel. Wir werden sehen, was Gott aus dieser Stellung macht. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Du warst in Babel, mitten in dieser Welt. Du hast das gleich durchlebt. Du hast dieses herrliche Zeichen aufgerichtet, versucht, wie wir doch ohne Sünde. Du gibst uns, den Deinem, diese Richtung. Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig, will nichts für mich. Bitte hilf uns durch Deinen Geist, dass sich das in unserem Leben immer mehr verändert. Dass wir wegkommen von dem für mich und hineinwachsen in das für dich. Dass wir Zeugen werden, bleiben, immer mehr sind, glaubwürdig für die Welt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Einen behüteten Heimweg, eine gute Nacht, eine gesegnete Woche noch.